Mensch, Potenzial, Technologie.
Als international renommierter Wirtschaftsmanager bringt Jan-Patrick Schmitz eine Fülle an Erfahrungen aus seinen Führungspositionen in der Luxusgüter- und Konsumgüterbranche in Europa, Asien und in den Vereinigten Staaten mit. Jan-Patrick Schmitz leitet John Hardy, eine hochwertige Schmuckmarke mit einer reichen Geschichte, die vor einem halben Jahrhundert in Bali begann. Die Marke, die in einer Kunsthandwerksgemeinschaft verwurzelt ist, ist bekannt dafür, traditionelle Handwerkskunst und modernes Design harmonisch zu vereinen. Ihr unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit und umweltbewusste Geschäftspraktiken, ein Grundwert seit ihrer Gründung, setzt einen überzeugenden Maßstab für die Branche. Jan-Patrick Schmitz' Karriere im Luxussegment, geprägt von seiner globalen Perspektive und Marketing-Expertise, hat maßgeblich zur Gestaltung von Geschäftsstrategien verschiedener Luxusmarken beigetragen. Sein Engagement für soziale Unternehmensverantwortung und sein Eintreten für nachhaltige Geschäftspraktiken untermauern seinen Status als Vordenker in der Luxusbranche und bieten wertvolle Einblicke, die die Industrie nachhaltig prägen. Der Einfluss von Jan-Patrick im Konsumbereich ist tiefgreifend. Über 2 Jahrzehnte war er Mitglied der globalen Geschäftsleitung von Montblanc, einer Luxusmarke im Besitz von Richemont. In dieser Zeit spielte er eine entscheidende Rolle bei der Neupositionierung und dem Wachstum von Montblanc zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Er leitete die Transformation des Unternehmens von einem rein deutschen Schreibgerätehersteller im Großhandel zu einer vertikal integrierten Premium-Marke, die in über 70 Ländern tätig ist. Die Diversifizierung des Unternehmens in Bereichen wie Uhren, Schmuck, Lederwaren, Parfums und Brillen ist ein Beispiel für seine strategische Vision und Führungsstärke. Willkommen beim Swiss Capricorn Podcast, Jan-Patrick Schmitz.
Jakob, ich freue mich, dabei zu sein.
Jan-Patrick, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen?
Das ist schon eine Zeit lang her. Das war in den 80er Jahren, der Anfang der Computerisierung, der Personal Computer damals. Einer der großen Produkte, die es also auch in die Geschichte gebracht haben, war der Commodore C64. Das war mein erster Computer. Irgendwann kam dann der 386er. Das war also auch eine große technische Errungenschaft, wo man heute sicherlich nur drüber schmunzeln kann. Und das waren so die ersten Schritte. Digitalisierung war eher Computerisierung damals. Da war IT, wurde auch noch das Rechnungs- oder die Datenverarbeitung genannt. Und so die ersten Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen durfte, auch in meinem ersten Job, war halt die Computerisierung oder Digitalisierung, wird man heute sagen, des Rechnungswesens. Das waren so die ersten Schritte. Und das ist sicherlich sehr lange her, wenn man sieht, was KI und was Digitalisierung heute so alles leistet.
Jan-Patrick, du bist ja ein globaler Luxuskonzernmanager. Was sind denn die Herausforderungen bei internationalen digitalen Transformationsprojekten in der Luxusindustrie?
In der Tat ist die Luxusindustrie sehr global und so sind auch unsere Kunden. Der Kunde ist natürlich im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, zusammen natürlich mit den Produkten und den Kreationen, die wir schaffen. Und von der Kundenseite ist sicherlich die Erfahrung, die sogenannten, wie man so schön auf Neudeutsch, Neuenglisch sagt, die Touchpoints am Omnichannel ist einer der wesentlichen Punkte. Das heißt, wie schaffen wir es, die Erfahrung, die der Kunde mit uns macht, in unseren eigenen Läden oder auch bei unseren Händlern, unseren vertrauensvollen Händlern. Und dann im E-Commerce-Bereich, da ist Digitalisierung ein wesentliches Thema, zum Beispiel im Bereich Customer Relationship Management, CRM-Systeme, die uns halt helfen, den Kunden zu verstehen und dem Kunden also auch die entsprechende Leistung, Service und Erfahrung zu geben. Ein anderes großes Thema ist natürlich die Digitalisierung der Kommunikation. Das heißt, im digitalen Bereich wird ja nicht nur über E-Commerce verkauft, sondern es wird auch sehr, sehr viel kommuniziert, wenn man schaut in den letzten 20, 25 Jahren, wie die Kommunikation, ich sag mal, von Printmedien dann in den digitalen Bereich gekommen ist und wie sich ein Kunde heute halt digital sehr über eine Marke nicht nur informiert, sondern auch mit einer Marke verbunden ist. Es besteht dort eine Freundschaft, eine Beziehung, die sich zwischen Kunden und Marke aufbaut und da ist halt Digitalisierung ein großes und wichtiges Instrument.
Also Markenbeziehung und die Beziehung zwischen Kunde und Marke enorm wichtig, auch für euch. Und das ist ja ein großes Thema dann auch für dich.
Ja. Absolut, ja.
KI ist ja das große Thema im Moment. Welchen Einfluss hat denn KI auf kreative Prozesse und auch Design? Das ist ja auch wichtig, gerade für dich.
Ja, es gibt in der Tat, also wenn man Kreativität sieht, immer einmal von der Produktseite und dann von der Kommunikationsseite. Von der Produktseite hat KI und Technologie und Digitalisierung, ich würde mal sagen, eher eine unterstützende Funktion und auch eine gewisse Effizienzfunktion. Zum Beispiel, wenn ich an den Modellbau denke, wenn wir neuen Schmuck kreieren, da ist es sehr wichtig, dass man auch die Dreidimensionalität des Produktes erkennt, indem man feststellt, wie sich so ein Produkt trägt, wie fühlt es sich an, physisch. Und da werden natürlich erstmal in den frühen Entwicklungsstufen werden dann Modelle entwickelt und da hilft dann Technologie, dann auch in Verbindung zum Beispiel mit dem 3D-Print, hilft es uns relativ schnell gemessen an der Vergangenheit, wie es dort eher händisch passiert ist, Modelle zu entwickeln. Die eigentliche Kreativität, die liegt dann immer noch mehr in der menschlichen Hand, in der Hand unserer Designer und unserer Juweliere. Auf der Kommunikationsseite geht es dann natürlich um Themen wie Content Creation. Das heißt, diese Entwicklung, die wir auch sehr stark in den letzten Jahren sehen, vom Bild, vom Stillen, von der Fotografie zu Video und zu einer digitalen Geschichtenerzählung, Storytelling, wie man so schön heutzutage sagt. Und da spielt es sicherlich eine sehr große, nicht nur Rolle, sondern die Technologie entwickelt sich da auch rasend weiter, wie wir halt den Kunden näher an die Marke bringen können. Und der letzte Schritt, würde ich sagen, auf die kreative Prozesse dann halt auch den Kunden zu verstehen. Wie kauft er ein? Was interessiert ihn? Was interessiert ihn an der Marke? Wie reagiert er zu der Marke? Und da ist Technologie sicherlich, insbesondere als globales Unternehmen, wo unsere Kunden halt global einkaufen und halt auch wir in so vielen verschiedenen Märkten operieren, ist es für uns halt ein wesentliches Instrument, um relativ strukturiert unsere Kundschaft zu verstehen.
Für dich, Jan-Patrick, ist es ja auch wichtig, Businessmodelle zu skalieren oder Produkte weiterzuentwickeln. Wie kann man Skalierungseffekte mithilfe von Gen AI erzielen? Also wenn du jetzt KI auch involvierst, ist das möglich?
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, im Bereich von Luxus ist das so ein bisschen so die High-Tech, High-Touch-Spagat, was man so ein bisschen macht. Das Luxussegment an sich steht ja für Handarbeit oder Handwerkskunst im Vordergrund. Und das ist ja teilweise auch wirklich Jahrhunderte altes Handwerkskunst, was der Kunde auch wünscht und was die Marken auch besonders machen. Ich denke da, ob man in der Uhrenindustrie sieht, wie zum Beispiel Uhren, nicht nur Uhrenwerke gefertigt werden, auch immer noch mit hoher Kreativität neue Ideen gebracht werden in den Bau von Uhrenwerken bis hin zu Gehäusen, bis hin zu Ziffernblättern, die Kunst, die auf Ziffernblättern angebracht war. Also das ist, sage ich mal, mehr der High-Touch-Bereich im Luxus und der High-Tech-Bereich, wie schon erwähnt, geht es dann halt eher in den Kommunikationsbereich und auch in den Vertriebsbereich, in die Digitalisierung des Vertriebsbereichs. Und Skalierung ist natürlich weniger im Fokus als in anderen Bereichen. Also wir leben ja mehr von der Exklusivität. Es geht ja weniger darum, immer mehr zu verkaufen, sondern halt Produkte zu kreieren, die den Menschen berühren und die ja sehr häufig auch von der einen Generation zur nächsten weitergereicht wird. Das heißt, es geht also ein bisschen weniger als vielleicht in anderen Industriebereichen um immer mehr. Vielleicht geht es bei uns dann immer besser wäre vielleicht ein besseres Stichwort.
Technologie verändert sich ja rasend schnell und das ist ja jetzt auch ein Thema, was uns von Swiss Capricorn beschäftigt. Worauf sollten denn Kandidaten oder Mitarbeiter achten, um jetzt auch in diesem schnell wandelnden Arbeitsmarkt, weil du hast ja auch viel mit Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, nehme ich mal an, zu tun. Worauf sollten Kandidaten achten, um sich auch fit für den Arbeitsmarkt zu halten? Was ist denn so deine Perspektive?
Also ein Rat, den ich immer nur wieder geben kann, und ich glaube, der geht auch weit über den Luxusbereich hinaus, ist ein Industrieverständnis und auch ein Markenverständnis. Das heißt insbesondere Technologie. Ich denke, man macht einen Fehler, wenn man glaubt, die Technologie steht, hat ein Alleinstellungsmerkmal an einem Unternehmen und ist eher funktional getrieben. Natürlich ist funktional, die funktionale Leistung von IT ist ein der wesentliche Bestandteil dieser Fähigkeit. Aber sie dann in einem Zusammenhang zu der Industrie und auch zu der Marke zu stellen, ist, glaube ich, ist extrem wichtig. Daraus entwickelt sich dann halt auch die Frage nach einer, ich nenne es gerne mal, eine markengerechte Anwendung der Technologie und in diesem Zusammenhang dann auch wieder vielleicht ein wenig die Wettbewerbsbeobachtung. Das heißt, so die alte Weisheit über den Tellerrand hinausschauen und im Zusammenhang verstehen, was eigentlich geschaffen wird, was das Unternehmen bewegt, was die Herausforderungen und da dann die IT, ich sage mal, als Businesspartner und die Kolleginnen und Kollegen im IT-Bereich als Businesspartner für den Kreativbereich, den Vertriebsbereich. Ich glaube, das sind diese Fähigkeiten, die einen Kandidaten oder eine Kandidatin erfolgreich machen. Und hier ein Auge drauf zu werfen, glaube ich, sicherlich ein Wettbewerbsvorteil.
Was müssten denn Unternehmen tun, um attraktiv für Mitarbeiter zu bleiben? Also ich sag mal, gerade diese Luxusbrands, die werden ja häufig wahrscheinlich überschwemmt, auch von Bewerbungen, weil sie ja sehr attraktiv auch sind als Arbeitgeber. Aber hast du vielleicht irgendeine Idee, was denn ein Unternehmen machen könnte, um auch in der Zukunft attraktiv zu bleiben?
In der Tat ist natürlich das Produkt an sich und das Unternehmen hat erstmal einen gewissen Reiz für Kandidaten. Das ist sicherlich ganz klar. Es macht halt Spaß, mit schönen Produkten zu arbeiten und schöne Produkte zu entwickeln und zu vertreiben. Aber ich glaube, so das Einmaleins eines erfolgreichen Unternehmens ist auch in der Personalpolitik wichtig. Das heißt, einen Arbeitsplatz und eine Kultur im Unternehmen zu schaffen, die Kreativität fördert, die Eigenverantwortung fördert, die mentale Agilität fördert. Wir leben ja in einer relativ schnelllebigen Zeit und hier in einem Unternehmen arbeiten zu können, was einem den Spielraum gibt, sich selber auch weiterzuentwickeln und sich zu selbstverwirklichen, glaube ich, ist ein spannendes Thema, was viele begeistert und dann halt auch ans Unternehmen bindet. Und ich glaube, wenn man darauf achtet, wenn man auf die Kultur im Unternehmen achtet, andere Themen, die auch immer wieder natürlich seit der Pandemie zunehmend wichtig sind und im Bereich IT auch sehr erfolgreich sind, ist Flexibilität vom Arbeitsplatz, hybride Systeme. Viele unserer Mitarbeiter, insbesondere in IT, aber auch anderen Bereichen, sind halt nicht mehr an einen Standort, an ein Headquarter gebunden oder an eine Niederlassung, sondern wir schaffen es und wir können halt heutzutage, und da ist Technologie auch wieder ein Treiber, ein Umfeld schaffen, wo die persönlichen Bedürfnisse und diese Work-Life-Balance halt auch gegeben sein kann.
Also Kreativität, Eigenverantwortung, mentale Agilität, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine Flexibilität am Arbeitsplatz durch technologische Bedürfnisse, die da auch gestellt werden für Mitarbeiter.
Sehr gut zusammenfasst, ganz genau.
Ich würde noch gerne von dir wissen, was ist deine Perspektive, wie sich der Jobmarkt entwickeln wird? Also aufgrund der technologischen Veränderung KI, welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen? Was stellst du dir denn da vor?
Naja, das ist natürlich ein relativ komplexes Thema und ich denke, das muss man verschiedenartig sehen zwischen Fertigung, zwischen Vertrieb, zwischen Kreativität, wie ich schon sagte, wie Marketing etc. Ich glaube, zumindest was unseren Bereich, was Luxus angeht, natürlich steht, wie schon erwähnt, die Handwerkskunden, die Fähigkeiten im Vordergrund und wir beschäftigen uns eher damit, jahrhundertealte Fähigkeiten zu wahren und auch weiterzureichen und weiterzugeben. Allerdings ist natürlich Technologie, wenn ich an den Bereich Marketing denke, eine Marketingabteilung heute sieht sehr anders aus, als sie vor 15 oder 20 Jahren ausgesehen hat, was jetzt die Anforderungen angeht und somit natürlich auch das Anforderungsprofil und die Fähigkeiten. Da ist mit Sicherheit eine große, große Entwicklung und auch Weiterentwicklung. Gleiches gilt im Bereich Vertrieb. Wenn ich denke, wie Technologie auch, ich sag mal, den Ansatz der Kundenbindung, wie man verkauft, wie man auf den Kunden viel gezielter eingeht. Ich glaube, auch hier verändert sich das Profil und die Fähigkeiten mehr, als dass wirklich Jobs wegfallen. Aber Jobs werden halt heute anders angegangen. Und ich glaube, Technologie nimmt da einen viel größeren Bestandteil quer durchs Unternehmen, als das, was es vor 15 oder 20 Jahren war.
Also Technologie immer wichtiger. Ich würde gerne einen Schwenker machen, dass die Zuschauer und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, Jan-Patrick. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du dich besser siehst als andere?
Naja, ich weiß nicht, ob ich von Superpower oder besser sehen. Ich denke, jeder hat seine Stärken, aber sicherlich auch viele Schwächen. Was wenn ich zurückblicke auf meine Karriere und auf meine Erfahrung, ich habe in sehr, sehr vielen Ländern der Erde gelebt, in verschiedenen Kontinenten, habe viele Jahre in Asien gelebt, habe viele Jahre in Japan gelebt. Und dadurch habe ich natürlich Kulturen kennengelernt, dadurch habe ich sehr viel auch auf Menschen eingehen müssen. Ich glaube, generell, das, was die Welt bewegt, ist halt die Zusammenarbeit und das Miteinandersein von Menschen. Menschen arbeiten für Menschen, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, dieses Verständnis von nicht nur dem Kunden, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das über viele Kulturkreise hinweg ist etwas, was halt mein ganzes Leben lang mich bewegt und auch getrieben hat. Und das erlaubt es mir, wenn ich an eine Marke wie John Hardy denke oder an meine Zeit damals bei Richemont. Das sind alles natürlich Unternehmen, die global agieren und die Möglichkeit, die Fähigkeit zu haben, Menschen und Kunden in ihren verschiedenen Kulturkreisen, in ihrem Leben zu verstehen und zu respektieren. Glaube ich, gibt mir halt die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen und ein Unternehmen auch in die richtige Richtung zu führen.
Also kulturelle Kompetenz enorm wichtig, auch bei so einem globalen Konzern
absolut,
natürlich.
Absolut. Ja. Ich glaube, die Welt wird immer globaler. Mhm. Und je mehr wir einander verstehen und auch uns die Mühe geben, einander zu verstehen, über Sprache und Kultur hinweg, desto einfacher wird das Leben, desto schöner wird es am Ende auch. Und ich glaube, aus einer Unternehmenssicht, desto erfolgreicher wird man. Mhm.
Gibt es eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder mehrere Persönlichkeiten und welche Eigenschaften bewunderst du an diesen Persönlichkeiten?
Naja, das knüpft so ein bisschen an dem an, was ich gerade gesagt habe. Einer der ganz großen Philosophen war der Wilhelm von Humboldt, der ja auch der Mitbegründer der Universität in Berlin, heute die Humboldt-Universität zu Berlin ist, der seinerzeit mal sagte, im Grunde ist es die Verbindung mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und je tiefer eingehend diese Verbindungen sind, desto mehr fühlt man, worin zuletzt der Genuss steckt. Und das ist die Individualität. Und ich glaube, dieses Thema Bildung, ich glaube, das Thema Menschen und Verbindung mit Menschen ist etwas, was mich ein Leben lang bewegt hat, was mich auch dazu getrieben und bewegt hat, in anderen Kulturen zu leben. Und mit Sicherheit ist der Wilhelm von Humboldt einer der Persönlichkeiten, die ich immer mal wieder als Vorbild für mich selber heranziehe und sicherlich hinaufschaue zu ihm und nicht und mich nicht auf Augenhöhe sehe.
Gibt es einen Satz, ein Motto, ein Credo, nach dem du lebst?
Ja, in der Tat. Virgil hat mal gesagt, possunt quia possevidentur. Sie können, weil sie denken, dass sie können. Ich glaube, vieles, die Fähigkeiten liegt in erster Linie in uns selber. Daran zu glauben, dass das, was wir machen wollen, was wir schaffen wollen, auch in unserer Möglichkeit ist. Das heißt natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, eine innere Kraft, aus der wir heraus agieren. Und das habe ich mir immer wieder als Motto selber auf die Fahne geschrieben und sicherlich ist einer der wesentlichen Motoren, die mich nach vorne treiben.
Abschließend, Jan-Patrick, hätte ich noch eine Frage. Wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Ja, das ist eine spannende, das ist eine aktuelle und das ist im gewissen Sinne auch eine brisante Frage. Ich glaube, es gibt viel Diskussion in der Öffentlichkeit heute, ob künstliche Intelligenz positiv oder negativ, ob es eine Chance oder ob es ein Risiko ist. Ich glaube, wie so alles im Leben liegt die Wahrheit in beidem. Natürlich ist ein Risiko drin, aber auch eine unglaubliche Chance. Das heißt, die Balance zwischen technologischer Innovation zu finden und gleichzeitig auch den Werten. Ich glaube, ist der erste Schritt. Technologie, wie schon eingangs am Anfang gesagt, als der Commodore, als der PC kam, der erste PC und wir wirklich, ich sag mal, erstmal das Schreiben, das war ja noch Word-Prozessor, waren ja, sag ich mal, die ersten Schlagwörter. Jetzt können wir von der Olivetti-Schreibmaschine zum Computer gehen und einen Brief sozusagen am Computer schreiben. Das war ein großer Schritt und auch damals gab es natürlich schon viele, die das Ende da drin sahen. Das heißt, ich glaube, das Thema KI mit einer gewissen Bewusstheit anzugehen und auch zu sehen, dass KI ein Werkzeug des Menschen ist und nicht der Mensch, und ich glaube, das liegt die Angst oft drin, ein Werkzeug der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, das liegt vielfach an uns selber, an den Spezialisten im KI-Bereich, sicherlich auch ein Stück weit an der Politik, wie wir denn KI etablieren und welche Rahmenbedingungen wir schaffen. Aber ich glaube, dass KI im Groben und Ganzen mit Sicherheit ein großartiges Instrument sein wird, uns in vielen Bereichen zu unterstützen und viele, viele, viele Bereiche in den kommenden Jahren zu verbessern. Also von daher bin ich grundsätzlich da sehr, sehr positiv. Und ich glaube, du sagtest 2 Jahre, das ist ja das Spannende an der Technologie. Die Halbwertszeit wird da ja auch immer kürzer. Man kann sich ja kaum vorstellen, wo denn KI in 2 Jahren schon sein mag.
Ja, KI als Werkzeug des Menschen, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Herzlichen Dank, Jan-Patrick Schmidt, CEO von John Hardy. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viele Grüße nach New York.
Herzlichen Dank, es hat mich gefreut, mit dir heute zu sprechen.